Hallo, liebe Ellen, hallo, lieber Debaseto und liebe Teilnehmer hier bei Zoom und bei YouTube natürlich. Herzlich willkommen beim heutigen Live-Chat bei Jetzt.tv. Schön, dass ihr alle da seid.
Hallo Swantje, hallo Devasetu, danke für die Einladung. Soll ich gleich loslegen? Gut. Dann starten wir mit einer Ausrichtung. Das heißt, wir suchen uns eine aufrechte Haltung, Füße auf die Erde. Also machen uns quasi unserem System so leicht wie es geht, mit sich in Kontakt zu kommen. Und dann suchen wir uns ein Augenpaar auf dem Bildschirm. Wenn ihr zu zweit seid, gegenseitig, wenn ein Spiegel da ist, könnt ihr auch in den Spiegel schauen. Das heißt, wir suchen uns ein Augenpaar. Es ist völlig egal, welches. Schön ist es, wenn es ein lebendiges ist, also kein Foto, sondern ein lebendiges Wesen. Und wir schauen in die Augen und schauen, was da durch den anderen guckt, mit dem, was durch mich guckt. Das heißt, wir schauen, ob wir Kontakt bekommen mit das, was sich durch uns erlebt, was immer da ist, was immer bleibt, was sich nie verändert. Alle Menschen, die von sich wissen, dass sie erwacht sind, die wissen, worum ich hier spreche. Und die Menschen, die das noch nicht kennen, die gucken einfach, was sich nicht verändert. Also das, was ich sehe, verändert sich. Ja? Das, wie ich es interpretiere, verändert sich auch. Und das, ich sehe, da gibt es eine Instanz, die verändert sich nicht. Das, ich höre, da gibt es etwas, das verändert sich nicht. Das ist ein Bewusstsein, das immer dieselbe Instanz, ob im Traum, ob im Leben. Und meistens übersieht sich das, weil das so selbstverständlich ist. Oh ja, jetzt sind recht viele, die da Kontakt aufgenommen haben. Das ist schön. Und so schaue ich in das hinein, was der andere ist. In sein Selbst, sein erschaffenes Selbst, seine Seele, seinen Hintergrund. Es ist egal, wie man das nennt. Und ich nehme Kontakt auf mit dem, was sich durch mich erlebt, was durch mich sieht, wo ich das Werkzeug bin, also ich Mensch, wo ich die Erscheinungsform bin, das Werkzeug, der Spiegel von dem, was ich bin. Und wenn das, was ich bin, herausfinden will, was es ist, dann geht es am besten über einen Spiegel, über eine Erscheinung. Das heißt, das Letztendliche, das Non-Duale, kreiert oder aus diesem Pool an Potenzial erschafft sich eine Dimension, eine Welt, eine Erscheinungswelt, eine Erscheinung. Und diese Erscheinung, ja, und alles, was hier erscheint, ist aus dem geboren, was wir sind. Und das, was wir sind, in Letztendlichkeit, kann sich in seiner Erscheinung, die es selbst erschaffen hat, erkennen oder eben auch nicht. Und hier auf der Erde haben wir das Dilemma, dass wir uns nicht erkennen. Die meisten Menschen erkennen nicht, wer sie sind und dass das eine Erscheinung ist. Ja, auch ich bin die Erscheinungsform dessen, was ich bin. Und so schaut das, was ich bin, in die Augen dessen, was mein Gegenüber ist, was letztendlich auch dieselbe Quelle ist wie meine Quelle. Und besonders hier in dieser Dimension gibt es halt das Phänomen der Trennung, das sich getrennt von sich selbst erleben. Und das ist der Moment, wo sich das Selbst nicht in seiner eigenen Erscheinung erkennt. Das ist wie ein Badezimmerspiegel, der ist beschlagen und man erkennt sich nicht. Und Der Ansatz, den ich hier mache, ist, dass ich über das Fühlen und auch ganz viel über die Traumaheilung gehe, um den Stilleraum und um das eigene Selbst wieder zu erleben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit in Kontakt zu kommen. Und mein Weg ist über das Fühlen, über das sich mit allem, was man fühlt und was da ist, haben zu wollen. Letztendlich, dass das Selbst sich in allem, was da ist, in sich selbst erkennt. Also dieses hier als Erscheinung, ja, dass ich mich als Selbst in meiner Erscheinung vollständig erkenne. Und zu einem späteren Zeitpunkt nicht nur, dass das Selbst sich in seiner Erscheinung erkennt, sondern dass es wieder ganz Platz nimmt in seiner Hülle, in seiner Erscheinung, also wieder ganz inkarniert. Und alle Erfahrungen, die auf der Erde gemacht werden, nicht mehr beobachtet, sondern durch seine Inkarnation unmittelbar erlebt. Und dieses auch in höhere Sphären wieder unmittelbar weiter durchreicht. Also es ist wie ein Durchreichen. Wenn ich mich komplett erlebe und ganz lebendig bin, dann kriegt das auch ein höherer Raum in mir mit. Und wenn das auch richtig erlebt wird, dann bekommt das die nächste Ebene auch mit. Sodass sich das Göttliche komplett in den Dimensionen erlebt und alle Erfahrungen bewusst machen kann. Gut, das ist die Einleitung. Wenn wir können, behalten wir den Kontakt ja mit dem, was sich da durch uns erlebt, sodass das, was alles, was jetzt geschieht, unser Selbst bewusst sieht, bewusst wahrnimmt, bewusst teilhat. Weil es ist möglich, dass das so weit getrennt ist, dass es so vor sich hin dümpelt, dass eben die Erfahrungen nicht bewusst bis in den göttlichen Raum hineinreichen. Und wer jetzt dazu Fragen hat oder eine ganz andere Frage hat, möge diese bitte stellen.
Es gibt einen ersten Kommentar im Chat von Peterle. Ich freue mich sehr, dass Ellen hier heute wieder live zu sehen ist.
Dankeschön. Und ich würde mich total über ketzerische Fragen freuen. Über Fragen aller Art. Löchert mich, schont mich nicht.
Ja, frag ich mal, solange noch nichts im Chat ist. Was würdest du zu dem Satz sagen, Gefühle werden mit dem Herzen gefühlt?
Wenn es das ausdrückt, also Gefühle und Fühlen oder Gefühle und emotionale Eruptionen und dieser ganze Bereich sind sehr unterschiedliche Aggregatzustände. Wenn die Gefühle quasi mit dem Herzen gefühlt werden, das heißt unmittelbar bejahend gefühlt werden und man sich damit haben möchte, dann kann ich mit dem Satz sehr viel anfangen. Weil wenn ich das jetzt übersetze, also ich finde den Satz schwierig umzusetzen, weil dann will man das da fühlen und mit dem Herzen fühlen heißt für mich bejahend fühlen, das heißt sich damit haben wollen. Weil wenn es mit dem Herz verbunden ist, dann ist es eine Bedingungslosigkeit und in einer Absichtslosigkeit und wirklich ein Einverstanden, es darf so sein und ich bin bereit zu fühlen, was es mit mir macht. Wenn das damit gemeint ist, dann ist der Satz zauberhaft. Und für viele Menschen aber missverständlich in der Umsetzung.
Womit fühlt man denn überhaupt? Also manche Leute sagen, es gibt eine eigene Gefühlsebene, auf der man fühlt. Andere sagen, vermischen das irgendwie mit Körperempfindungen.
Also ich behaupte, es gibt einen ganzen Emotionalkörper, wo auch die ganze emotionale und Gefühlswelt mit angesiedelt ist. Und Körperempfindungen sind ein Raum davon. Also ich würde Gefühle nicht auf Körperempfindung reduzieren. Viele machen ja immer so, was fühlst du im Körper, was fühlst du im Körper, was fühlst du im Körper. Ich kann damit persönlich nicht so viel anfangen, weil für mich sind Gefühle, also ich fühle so unmittelbar. Und wenn ich merke, das ist komisch, ja, es wird mir so mulmig, und es ist kein traumainduziertes Gefühl, dann weiß ich, Ellen, pass auf. Und wenn wenn ich merke so, jemand, da will jemand was von mir, das will ich nicht. Also das heißt, ich will mich auf was einlassen, was ich nicht will. Dann kommt halt eine Wut, die mir sagt, Ellen, das willst du nicht. Und das kommt unmittelbar aus mir raus. Also ich denke ja auch nicht nach, wie gucke ich, also mit was gucke ich, sondern ich sehe und okay, ich weiß es in meine Augen, ja, oder ich höre und ich weiß es geht über meine Ohren. Aber das Wahrnehmen oder auch das Fühlen ist für mich ein sehr ganzheitlicher, unmittelbarer Prozess. Ich kann das immer gar nicht so zuordnen. Und ja, es sind auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Angst habe und die sich ausdrückt, dann schlottert es, dann zittert es. Also es geht dann auch über den Körper. Oder wenn ich mich freue, ja, wenn mir ein sehr guter Witz erzählt wird, dann fange ich an loszupusten und zu lachen und es geschieht unmittelbar. Oder wenn etwas ist, was mich sehr traurig macht, dann laufen mir die Tränen und die lasse ich dann da laufen. Aber wo das genau herkommt, finde ich ganz schwer zu lokalisieren, weil es ist so normal wie schmecken, riechen. Versteht ihr, was ich meine? Also ich pflück das auch gar nicht so groß auseinander. Und ja, die Sachen sind auch im Körper teilweise ortbar. Also weiß ich, ein beklemmendes Gefühl in der Brust, ne? Also so eng und so. Das hat dann mit Sicherheit auch ein entsprechendes Gefühl. Also weiß ich, Angst oder ich bin teilweise sogar inkorrekt mit dem, was ich als Gefühl bezeichne, wo andere sagen, nee, das ist eine Wahrnehmung oder nee, das ist dies. Mir ist es relativ wurscht. Mir ist es wichtig, bin ich damit im Einverstandensein, also bin ich damit im Ja oder will ich mich damit nicht haben? Das sind so die beiden Kategorien, die mich interessieren. Wenn jemand mir natürlich eine Strategie anbietet anstelle vom Gefühl, dann sage ich schon, nee, das ist jetzt gar kein Gefühl, das ist eine Strategie. Oder das ist irgendwie eine Benennung von einer Situation oder sowas. Ne? Ist deine Frage einigermaßen beantwortet?
Ja.
Gut.
Aber ich kann die noch erweitern. Was verstehst du denn unter jetzt Herz, also spirituellem Herz?
Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Herz würde ich drunter verstehen, dass da eine bejahende, bedingungslose Haltung ist. Also für mich ist mit Herz sowohl mitfühlen, also mit, neues Wort, Gefühl, dann mit Verbindung zu mir selbst und ein bedingungsloses Einverstanden, es darf so sein, wie es ist und einverstanden, das, was ich wahrnehme, was ich fühle, was da mit mir passiert, darf auch da sein. Das ist für mich durchs Herz. Benutze aber dieses Vokabular so selten, weil das dann so auf so einen Körperpunkt gerichtet wird und nicht auf eine spirituelle Haltung.
Ja, aber das Herz, zum Beispiel man schreibt unter einem Brief herzliche Grüße oder unter einer Mail, das ist, da weiß jeder, was gemeint ist. Also es ist irgendwie klar, die Menschen wissen, dass es Herz nicht nur das physische Herz ist. Ne?
Ja. Ich benutze es in der Form selten. Daher ist es jetzt für mich nicht so eine geläufige Terminologie, aber ich habe da jetzt auch keinen Widerstand zu.
Na. Also für mich hat das Herz was Grenzenloses irgendwie. Und auch dieser Satz eben mit dem Herzen fühlen, das zeigt irgendwie die Verbindung auf, dass Gefühle auch grenzenlos sein können, ne? Dass man quasi auch ganz in Gefühle aufgehen kann. Dass man keinen Anfang, kein Ende mehr in einem Gefühl finden kann.
Ja, das ist aber meiner Meinung nach eher durch die Qualität, mich damit haben wollen. Also dass es wirklich 100% bedingungslos, absichtslos da sein darf. Dann öffnet sich das total. Ja, wenn meine Trauer bedingungslos, absichtslos da sein darf und ich mich wirklich mit ihr haben will, wenn sie gerade da ist, kann ich meine Trauer fragen, wie es ihr gerade damit geht, dass ich sie bedingungslos von Herzen ganz und gar annehme. Und die ist wahrscheinlich dann nicht mehr traurig. Dann hat sie ihren Job gemacht. Ja, Trauer ist für mich ein Lösungsmittel. Das heißt, wenn ich irgendwo anhafte und es geht weg, dann kann ich mit der Trauer das wieder ablösen. Und wenn die einfach ihren Job gemacht hat und die Ablösung stattgefunden hat und ich mich damit haben will, dann ist der Raum nicht mehr traurig und die Ablösung ist fertig. Und dann wird das Gefühl auch nicht mehr gebraucht. Oder bei der Wut oder ne, also die meisten wollen ja immer nur ein Gefühl, Freude, Glück. Und alle anderen sollen immer eher gehen. Und für mich gilt das halt für alle Gefühle. Und das sind nicht nur 8, da sind noch mehr.
Ja, danke erstmal. Ich glaube, jetzt auch schon eine Frage auch zu den Gefühlen im Chat.
Alex fragt, sind unsere Gefühle nicht einfach eine körperliche Entsprechung auf unsere Gedanken, be- oder unbewusst?
Da wird man aber dem Emotionalkörper meiner Meinung nach nicht mitgerecht. Ich gehe davon aus, dass eigentlich erst die Gefühle da sind und dadurch Gedanken entstehen. Ich kann natürlich auch über Gedanken Gefühle erzeugen. Ja, wenn ich an bestimmte Dinge denke oder einen bestimmten Film sehe, der löst dann auch Gefühle aus. Meiner Meinung nach ist aber die Quelle der Gefühle viel tiefer. Also der Emotionalkörper liegt bei mir unterm Mentalkörper. Und wenn ich jetzt das rein auf die Gedankenebene reduziere, dann würde ich quasi den Mentalkörper als Basis legen und nicht den Emotionalkörper. Der Emotionalkörper ist aber älter. Und wie ich mit mir bin, nee, das ist jetzt zu kryptisch, Moment. Gefühle werden unmittelbar ausgelöst durch Situationen. Also zum Beispiel, wenn ein Baby schreien gelassen wird, dann fühlt es Wut. Wenn dann keiner kommt, fühlt es irgendwann Trauer. Wenn keiner kommt, fühlt es Verzweiflung. Wenn dann immer noch keiner kommt, fängt es an zu resignieren. Da ist kein Gedanke dazwischen. Das sind unmittelbar emotionale, gefühlte Abläufe, die stattfinden. Und wenn ich jetzt später, weiß ich, an Einsamkeit denke, dann kann ich an diesen Gefühlen vorbeikommen, aber die Quelle ist nicht ein Gedanke, sondern die Quelle ist eine Erfahrung. Ja, und wenn ich getragen werde als kleines Kind, dann fühle ich Sicherheit, dann fühle ich Macht, weil ich mache Pieps und da kommt jemand, dann fühle ich Geborgenheit. Und auch da sind keine Gedanken vorneweg, sondern sind unmittelbare Erfahrungen vorneweg. Ja, das heißt, also ich finde, also von meinem Empfinden reicht es nicht aus. Es ist, ja, man kann Gefühle über Gedanken auslösen, aber eigentlich sind es die Gefühle darunter, die dann wiederum zu Gedanken führen und dann so ein Hin- und Her-Zwitsch gibt. Man kann sich natürlich in sonstige Sphären der emotionalen Eruption hineingrübeln über Gedanken. Das streite ich nicht ab. Ist aber nicht das wirkliche Fühlen, sondern das sind eigentlich so Kompensationsspiralen, um nicht zu fühlen. Also um nicht das zu fühlen, worum es geht. Nicht? Also es gibt ganz viele Eruptionen an emotionalen Eruptionen und das ist nicht das Fühlen. Sondern das Fühlen selber hat, das erkennt man eigentlich daran, dass da die Stille im Hintergrund ist. Also wenn ich wirklich fühle, ist auch still. Auch gedankenleer. Weil fühlen und denken gleichzeitig geht gar nicht. Wenn ich bei mir in den Seminaren, wenn wir da Gruppenarbeit machen und die Leute nicht im Fühlen sind, dann fliegen die Chipstüten durch die Gegend, dann ist es unruhig, dann ist es laut, es ist abgelenkt, ja, und das löst natürlich dann bei den Menschen was aus, bis die ins Fühlen kommen. Und egal wie viel Bambule da war, in dem Moment, wo sie anfangen zu fühlen, ist der Raum ruhig. Ja, das heißt also, fühlen kommt nicht durch die Gedanken, sondern fühlen ist, wenn ich fühle, dann bin ich bei mir, dann ist es still und dann ist auch das Außen still. Und wenn jemand quasi seine Gefühle denkt, dann haben wir viel Bambule. Sowohl hier, ja, weil es ist ein Konstrukt, als auch wenn es dann bei mir im Seminar, da zeigt sich, wie ich mit mir bin oder wie jemand mit sich ist. Und wenn Gefühle gedacht werden oder wenn es auf der Ebene stattfindet, dann haben wir einen sehr unruhigen Raum. Und dann tue ich alles, bis man ins echte Fühlen kommt. Und das ist keine Gedanken mehr. Also da sind natürlich laufende auch Geschichten, aber es ist langsam und es ist viel stiller und sehr gedankenarm. Und dann kommen manchmal die echten Themen hoch. Ja, dann kommen wirklich die Erinnerungen hoch. Das sind aber wieder keine Gedanken, sondern das ist dann wirklich dass das Geschehen hochkommt, was damals da war, was dann dieses die Gefühle, die dann hochkommen, verursacht hat. Also so herum, wenn man mich fragt.
Black Forest schreibt, diese Emotionen sind zum Teil Todesangst des Babys.
Ja, zum Teil. Aber nicht nur die destruktiven Gefühle, sondern wenn das Baby gestillt wird, dann hat es ganz viel Wohlgefühl. Wenn das Baby in Symbiose mit Mama sein kann, dann fühlt es all eins. Also es sind nicht nur destruktive Gefühle, die da entstehen, sondern es sind auch ganz, ganz, ganz viele Ressourcen und konstruktive Gefühle. Je nachdem, was man halt so erlebt hat. Und die destruktiven Sachen, wo man Teile von sich abspalten muss, musste, die kleben halt heute noch, also die schwingen heute noch und die wollen in die Anerkennung, die wollen halt sich auch, die wollen erlöst werden, indem sie eben bejahend angenommen werden und nicht immer wieder geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, weil wenn ich meine Gefühle auf der Ebene nicht will, dann sage ich letztendlich meine Erfahrung, die ich als Baby gemacht habe, geh weg. Und damit bin ich immer mit mir in der Spaltung. Weil ich mich dann mit dem, was gewesen ist, nicht haben will und quasi die Trennung, die Spaltung, das nicht, das darf so nicht gewesen sein, aufrechterhalte. Deshalb lohnt es sich, die Dinge bejahend wieder zu fühlen. Egal wie schmerzhaft. Dann ist es ein Schrecken mit Ende. Das andere ist ein Ende ohne Schrecken, im Moment, ein Schrecken ohne Ende. Ja, weil es sich immer wiederholt. Solange ich, also alle Anteile, womit ich vor mir selber noch im Nein bin, insbesondere der Gefühlswelt, ist gezwungen, sich immer wieder zu wiederholen, weil ich so mit mir bin. Ich will mich damit nicht und alles, was in dem, ich will mich damit nicht, ist vor mir in der Trennung und ich erlebe mich als getrennt. Und das wiederholt sich dann. Insofern ist für mich die Emotionalarbeit, also wirklich sich damit haben zu wollen, was immer gewesen ist, eine der Grundlagen, um überhaupt ins Eins zu kommen. Sonst hat man da, wenn man mich fragt, keine Chancen. Also nur über den Kopf oder nur über das Erwachen auf der Ebene, das fällt immer wieder zurück. Dann stirbt der Hamster, dann kommt man ins Gefühl, das will man nicht haben und tschüss. Ist man wieder drin im Rad, ja. Und sich so abspalten, dass man das, dass das nicht mehr passiert, das geht aufgrund des Gesetzes der Resonanz nicht. Ja, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Also sich immer weiter abzutrennen und bloß über der Wolkendecke zu bleiben, das ist ein, spätestens in der nächsten Inkarnation ist man unten. Sehr viele von ehemaligen Yogis, ja, die ganz weit oben waren und zack. Wieso bin ich schon wieder hier auf der Erde? Ich dachte, ich hätte es gelöst. Aber die wollen sich halt oft nicht mit dem, was sie tatsächlich fühlen.
Alexandra schreibt, wie ist es mit Schuldgefühlen? Ich will nicht manipuliert werden, aber auch kein Unrecht verursachen.
Also Schuldgefühle sind Gefühle, die gefühlt werden wollen. Ja, Schuld selber gibt es nicht, aber Schuldgefühle sehr wohl und die wollen gefühlt werden. Und dann will geguckt werden, ja, wo kommt denn das her? Ja, was löst denn Schuldgefühle aus? Das heißt, wahrscheinlich bin ich in irgendeiner Form als Kind für Dinge verantwortlich gemacht worden, wo ich mich dann schuldig fühle, meistens Dinge, wofür ich gar nicht verantwortlich war, und dann entstehen Schuldgefühle. Weiß ich, wenn es mir nicht gelungen ist, die Mama vor ihren Gefühlen zu schützen. Ja, und die dann sich immer beschwert. Dann entstehen Schuldgefühle. Wenn ich merke, Moment, das ist ihr Problem gewesen, das ist zwar auf mich raufgewälzt, aber ich bin das nicht gewesen. Und wenn die Schuldgefühle bejahend angenommen werden, dann fühle ich mich vor mir selber dann nicht mehr schuldig. Das heißt, ich kann wieder geradeaus stehen. Also gerade stehen und geradeaus gehen. Aber Schuldgefühle selber, ja, die gibt's. Das sind Gefühle. Meistens aufgrund von tiefen Glaubenssätzen, die man sehr früh gelernt hat. Und die sind lösbar.
Hiranya Kashipu schreibt, Hi Eden, magst du etwas zu Scham sagen? Das Erleben tief ungenügend falsch zu sein.
Also wenn ich erlebe, dass ich zutiefst ungenügend und falsch bin, dann ist das mit Sicherheit sehr früh in der Kindheit passiert. Kann durch einen Missbrauch ausgelöst sein, kann durch Erniedrigung ausgelöst sein. Und diese toxische Scham, die will auch gefühlt werden, wissend, ich fühle mein kleines Kind. Ja, wissend, ich fühle das, was ich damals gefühlt habe, als da was richtig schief ging. Es gibt auch eine gesunde Scham. Also die, ne, wie gesagt, also dieses traumainduzierte Schamgefühl, das braucht sehr Mitgefühl, sehr viel Mitgefühl und auch ein gerade Richten so, wo kommt das her, was ist die wirkliche Ursache davon, dass ich mich permanent so wertlos und so in mir selbst, dass ich da gar nicht mehr stehen kann. Also meistens sind es Missbrauchssachen, die da sehr viel Scham auslösen oder Gewalterfahrung. Wenn das aufgearbeitet ist, dann hört diese toxische Scham auf. Die wird dann nicht mehr ausgelöst. Und dann gibt es noch eine gesunde Scham. Ja, das heißt, wenn ich irgendwie mich zu weit aus dem Fenster lehne, dann sagt mir die Scham, Ellen, komm mal wieder ein Stück zurück oder da warst du im Irrtum. Und diese Scham, die macht eine Selbstreflexion. Also das hat die Vivian Dittmann mal sehr schön auseinanderklambüstert. Ja, das heißt, das Gold der Scham ist, dass ich merke, pff, so geht nicht, das ist, Und dann ist ein Moment Scham, ich reflektiere mich, krieg mit, so gehört nicht, die geht dann wieder weg und dann bin ich ein Stückchen schlauer und kann das auch umsetzen. Während dieses Toxische, ja, diese Selbstzerfleischung, dass ich nicht damit haben wollen, dass es gar nicht geht, das hat halt diese tiefen, meistens rückkindlichen Ursachen und die wollen geheilt werden, damit eben nicht die toxische Scham anspringt. Damit die nicht mehr gebraucht wird. Während die Scham als Ganzes wird gebraucht. Ja, damit ich merke, alles im Lot oder bin im Irrtum und um aus dem Irrtum wieder rauszukommen. Ja, wenn ich den Irrtum erkenne und aus dem rauskomme, dann ist die Scham immer ein Zeichen, dass das gerade sich heilt. Ne, da ist dann die Selbstreflexion und dann baut sich das um. Im Moment ist es unangenehm und später ist das dann was, wo man gerne drüber lacht. So peinlich. Dann hat die Scham ihren konstruktiven Job gemacht. Ja, also ich möchte nicht ohne meine Scham leben, weil die mir wirklich sagt, Ellen, du hängst hier zu weit aus dem Fenster, sieh zu, dass du hier reinkommst. Ja, die Scham sagt mir auch, weiß ich, auf dem FKK-Strand bitte Klamotten aus und auf dem anderen Strand bitte Klamotten an. So, das sagt mir auch meine, da sagt mir meine Scham Bescheid. Was geht jetzt und was geht nicht so gut? Ist die Frage beantwortet?
Ja, erstmal.
Okay.
Josef schreibt, hat Fühlen mit dem Ich zu tun oder ist es unabhängig?
Definiere ich. Das meine ich ernst. Das müsste man erstmal ich definieren. Weil ich ist ja eine Instanz, quasi eine Position, von wo aus etwas sich bezieht. Ja, ich hier, du da. Und wenn du ich mit Ego-Ich meinst, also ich würde jetzt erstmal die Frage mit Nein beantworten. Fühlen hat nicht mit Ich zu tun, aber ich fühle. Also von der Reihenfolge her, Fühlen findet statt. Und das Ich oder die Instanz, die wahrnimmt, ja hier, die nimmt das ja wahr. Kann man mich verstehen? Gut. Also hat Sehen mit Ich zu tun. Wenn da die Antwort ein Ja ist, dann ist die Antwort Ja. Wenn die Antwort, wie Sehen hat mit Ich zu tun, ja, ich sehe. Aber hat Sehen mit Ich zu tun? Hat Hören mit Ich zu tun? Hat Schmecken mit Ich zu tun? Also das wäre eine ähnliche Frage, wo ich erstmal so, nee, ich nehme das, also ich fühle halt, ich sehe halt, ich rieche halt, ich schmecke halt, ich nehme halt wahr. kann er damit, ist es irgendwie?
Da gibt es noch eine Anschlussfrage vom Teilnehmer MH. Ich empfinde das auch so, Gefühle sind eben da, unmittelbar. Mich bringen Menschen durcheinander, die sagen, wo fühlst du?
Ja, mich auch. Aber es gibt Menschen, denen das irgendwie scheinbar gut tut. Ich kann damit nichts anfangen. Weil es ist für mich auch, es ist da. So wie eine Hellsichtigkeit, ja. Die Antworten sind da. Wenn jemand fragt, ja, von wo merkst du das jetzt? Ich so, ich merke das halt. So unmittelbar. Hier war eben was im Chat.
Das kann ich dir auch vorlesen.
Mhm.
Da kommt jetzt davor noch eine Frage von Black Forest. Und zwar, er oder sie schreibt, habe das Durchfühlen und passt alles hinter mir. Es ist zwar schmerzhaft, aber es lohnt sich. Die Herzenswärme kommt so langsam hervor und das ist wunderbar.
Ja, weil Durchfühlen heißt für mich, sich damit haben wollen. Also wirklich ein annehmendes Fühlen. Weil man kann fühlen, 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 fühlen und es verändert sich nichts. Weil wenn man nur den Kram durchleidet und immer wieder und sich damit nicht haben will, dann ist das ein endloser Kreislauf, ja. Und es hilft auch nicht, die ganze Zeit auf eine heiße Herdplatte zu fassen, nur damit man viel fühlt. Das ist sehr kontraproduktiv, sondern es geht darum, dass das, was geschieht, da sein darf und dass ich mich mit allem, was das mit mir macht, auch haben möchte. Und dann können sich die Dinge verändern. Ohne dass ich sie verändere. Ja, die verändern sich von alleine. Aufgrund des Prinzips der Resonanz. Weil wenn ich mit mir bejahend bin, dann verändert sich das Außen und wird bejahend. Das macht die Resonanz. Und die hat echt Wumms. Also diese Prinzipien, die hermetischen Gesetze und Prinzipien kapieren, ja, diese Schöpfungsprinzipien und Gesetze, die haben richtig Power. Und das ist halt etwas, was man realisieren muss. Das reicht nicht, wenn man es nur irgendwie mal durch den Kopf genudelt hat, sondern das sind Dinge, die man anwendet und wirklich dann merkt, ah, wenn ich mich damit haben will, wenn ich wirklich in der Anerkennung bin, dann verändert sich alles. Also da sind wir bei dem Wort Liebe. Ja, die Liebe ist für mich eine Haltung. Eine Haltung des, es darf so sein, wie es ist, einverstanden. Also Liebe heißt für mich, ja, einverstanden. Ist kein Gefühl. Das ist eine Haltung. Und wenn ich eine bejahende Haltung habe, also eine liebende Haltung, dann heilt das alles. Dann kann ich nicht verhindern, dass das noch weiterhin in der Trennung bleibt oder im Nein bleibt. Und diese Haltung zu üben, lohnt sich. Ich mache das jetzt seit 30 Jahren und das hat echt ziemlich geniale Qualitäten, die da entstehen. Und es macht eben dann auch das Herz auf. Also wenn Liebe Herz, ne, also die Herzöffnung, Liebe, sprich bejahende Haltung, sich damit haben wollen, wenn das so eins ist, dann bin ich damit komplett d'accord. Egal, ob man jetzt Herzöffnung sagt oder bejahende Haltung oder Liebe. Wenn das damit gemeint bin, bin ich dabei. Ja, Wörter muss man immer gut auseinanderpflücken, was denn da wirklich drunter verstanden wird. Weil Liebe ist, ja, es gibt auch das romantische Gefühl Liebe, aber das hat für mich, ja, es hat sogar ein bisschen was damit zu tun, weil im romantischen Liebesgefühl ist man in so einer Art Durchgangspsychose, wo man wieder wie ein kleines Baby geöffnet ist und zu einem Ja sagt und keine Unterschiede macht. Da ist die Brille so richtig schön rosa und da ist einfach ein bejahendes Ja. Und dann diese Haltung, die da ausgelöst wird durch viele Hormone und durch weiß nicht was alles, durch Wiedererkennen von, weiß ich, Papa, Mama als von damals, ja, dann binken und dann ist man in der bejahenden Haltung. Und dann kriegt man auch ganz viele romantische Gefühle. Es hängt schon zusammen. So, rein biologisch. Okay.
Die nächste Frage kommt von Piotr. Das hieße, dass so ein Satz wie wir sind alle eins nicht nur die harmonischen Erfreulichkeiten abdeckt, sondern auch alles andere, eher ungemütliche, was ausgelöst wird. Und all das will mit dem Herzen gefühlt werden, in Klammern wissend, dass es letztlich ein Gefühl ist, das in mir ausgelöst wird. Kann man das so angehen?
Oh, Piotr, deine Sachen sind immer so lang. Muss ich mir das doch nochmal durchlesen? Also, vor 2, 3 Monaten ist mein Selbst wirklich in mich reingegangen und nicht wieder rausgegangen. Also ich kenne es, dass es reingeht beim Arbeiten und manchmal wieder rausgeht. Und es ist reingegangen, nicht wieder raus. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass das Selbst überhaupt keinen Unterschied macht, ob das Schmerz, Freude, Leid oder irgendwas anderes ist. Es will alles erleben. Alles. Bedingungslos. Und dieser Raum ist einfach, ob ich mir jetzt den Finger schneide, ist genauso interessant, wie wenn ich einen guten Witz höre, oder da gibt es kein will ich nicht, sondern alle Erfahrungen wollen da sein dürfen. Es interessiert nicht, ob's Knie weh tut oder nicht. Dann wird es halt gefühlt, dass es weh tut. Aber es geht noch nicht mal darum, dass es dann weggeht, sondern es darf so sein, wie es ist. Das heißt, das Selbst macht überhaupt keine Unterschiede. Das ist für einen als Mensch manchmal ein bisschen doof, weil ich finde, ohne Rückenschmerzen leichter als mit, aber dem Selbst ist das egal. Ja, also das, was ich bin, erlebt sich und nimmt alles gleich, mit gleicher Gültigkeit an. Das heißt, wenn Erfahrungen vom Selbst durch die Menschen gemacht werden, dann wird da nicht unterschieden, ist das jetzt schön oder schlecht? Ist das jetzt angenehm und gepudert oder ist das ein bisschen holperig? Das interessiert den Teil nicht so sehr, sondern dieser Raum möchte erleben. Und mein Verdacht ist, dass wenn wir sehr getrennt sind von unserem Selbst, das heißt, wenn wir als Spiegel sehr beschlagen sind und eigentlich kaum da was wahrgenommen wird, dann wird richtig heftig erlebt, also wird richtig Zunder gegeben, dass da viele Emotionen sind, damit überhaupt noch was oben ankommt. Und was ich gemerkt habe, was wirklich weniger wird, ist, wenn das sich sehr verbunden fühlt, dann ist da immer noch dem Selbst ist es immer noch egal, ob es mir damit gut geht oder nicht, weil es will alles erfahren. Aber die Einschläge sind wesentlich weicher, weil es ja alles mitkriegt. Also Beispiel, ich hau mir auf den Daumen, und da ist jemand von oben, der findet es interessant, dass jemand Aua sagt. Fühlt es aber nicht. Dann haut es nochmal drauf, sagt wieder Aua, interessant, wird aber nicht gefühlt. Wenn das aber durch den Körper gefühlt wird, wenn das direkt ankommt, dann reicht einmal die Erfahrung, weil es will ja nur die Erfahrung machen. Es will nicht dieselbe Erfahrung immer wieder machen, aber es will die Erfahrung machen. Ja, und wenn wir ja einen fühlen, macht es die Erfahrung und es reicht einmal. Im Verleugneten geht es immer wieder, ja, weil es sich nicht erkennt, weil es die Erfahrung nicht macht. Also nochmal. Und das Gesetz der Resonanz steht da vorne weg, weil so wie ich mit mir bin, erschafft sich die Welt. Und dann dreht sich das immer weiter, immer weiter. Habe ich die Frage irgendwie peripher beantwortet? Okay.
Alexandra schreibt, vielen Dank, deine Antwort war sehr hilfreich.
Das freut mich.
Und Black Forest schreibt, aktuell habe ich starke Energieschübe im Herzbereich, die zum Teil bis in den Rücken durchgehen. Woher kommt das?
Seit wann? So die letzte Zeit oder jetzt in diesem Moment?
Wir können ja noch mal warten, bis Black Forest das beantwortet. Er oder sie schreibt noch weiter. Hatte im Juli 2022 eine AKE und sah mich von außen. Seither geht es gar nicht anders, als anzunehmen, dass man ein Geistwesen in einem menschlichen Körper ist. Habe für mich eine Theorie, die alle übernatürlichen Phänomene beinhaltet. Röntgenblick, Aurablick und so weiter und vieles mehr. Theoretisch passt sogar Entmaterialisierung und vieles mehr hinzu. Und Black Forest antwortet jetzt noch, die Schübe sind seit 2 bis 3 Wochen da.
Okay. Mein Verdacht ist grundsätzlich, dass umso dunkler das da draußen wird, ja, also umso mehr der dunklere, also diese Energien, die sehr viel Krieg wollen, die sehr viel Abspaltung wollen, also die quasi den Laden nach unten reißen. Und da ist gerade sehr viel unterwegs. Das Gesetz der Polarität. Das heißt, da reißt ganz viel runter, also geht's woanders ganz viel rauf. Weil man kann es nie aus der, also man kann nie nur eine Seite bedienen, ja? Das geht von den Schöpfungsgesetzen nicht. Und die Menschen, die sich spirituell ausrichten und die auf der Ebene sich erkennen, die da mit sich zu tun haben, die kriegen gerade richtig viel Dampf von unten, weil hier so runtergedrückt wird. Und die, die auch aus diesem ganzen Matrix-System immer mehr aussteigen und sich wirklich um sich kümmern, die werden richtig unterstützt. Und das kann sich auch darüber äußern, dass da ganz viel Energie kommt. Und wichtig ist, sich damit haben wollen. Ja. Also, und oft sind eben auch noch, also was bei ganz vielen Menschen auch extrem hochkommt, sind alte Traumata. Und natürlich ist es gut, wenn man dann Werkzeuge hat. Wie kann ich diese alten Traumata so in die Integration holen, dass die halt nicht im abgespaltenen Modus bleiben müssen? Weil wenn wir in die Einheit gehen, dann nehmen wir uns mit. Ja, ich kann nicht einen Teil weglassen und nur mit einem Teil abmarschieren. Also, was ich versuche zu vermitteln, ist eine erleuchtete Haltung. Nämlich, wie es funktioniert, dass ich in eine bedingungslose Selbstliebe gehe. Und nicht Selbstliebe, Gucci, 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 sondern mich mit allem, was da ist und was es mit mir macht, anzuerkennen haben wollen und mich wirklich damit lieb haben. Und dann verändert sich einfach ganz viel. Und wenn ich da jetzt, das habe ich noch weggeschubst und das nicht, dann kommen ganz viele Impulse, die das wirklich von unten nach oben drängen, die dafür sorgen, dass ich mich diesen Themen stellen muss. Und wenn jetzt die Energieschübe unangenehm sind, ja, das weiß ich ja jetzt nicht, sondern nur, dass da Energieschübe sind. Also wenn die als unangenehm erlebt werden, dann sich damit haben wollen und gucken, was es wirklich mit einem macht. Ja, kommt da Verzweiflung, kommt da Freude, was auch immer da kommt, sich damit haben wollen. Weil ich kann, wenn du nur sagst, da sind Energieschübe und das geht von vorne nach hinten, da weiß ich natürlich noch nicht, was es mit dir macht. Ja, freust du dich darüber, dass es so ist und sagst, ja geil, super, ich spüre mich und da passiert was oder macht es dir Angst? Also das geht ja dann darum, wie erlebst du es? Weil es gibt Menschen, die erleben dasselbe Phänomen sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die wachen auf und landen in der Psychiatrie, weil sie damit nicht umgehen können. Dabei sind sie nur aufgewacht. Ja, da passiert was, wo andere sich 10 Finger nachlecken, weil sie schon lange meditieren und das wollen. Und für die ist das toll und für andere, du, alles ist anders, nichts hat sich verändert, ich verstehe die Welt nicht mehr. Kann auch. Also es wird sehr subjektiv unterschiedlich erlebt.
Maria fragt, wie kann ich mit Depressionen umgehen? Bin zusätzlich arbeitslos und viele Ängste zeigen sich. Kannst du dazu etwas sagen? Danke.
Also mit Depressionen, eigentlich sind Depressionen leicht heilbar, wenn das darunterliegende Geschehen in die Wahrnehmung kommt. Weil Depression ist eigentlich ein Raum des Nichtfühlen, ja. Es ist eine Verdrängung und man will sich damit nicht haben. Und wenn das Geschehen, was eben weggedrückt wird, wenn das in die Wahrnehmung kommt, dann ist die Depression, sprich, ich will das nicht haben und das will ich nicht fühlen, ist dann Geschichte. Daran zu kommen, ist manchmal ein bisschen tricky. Also ich habe öfter Leute, die dann, weiß ich, ein 4-Tage-Seminar besuchen und dann ist dir die Spitze von der Depression nicht mehr notwendig. Weil Depression ist eine Vermeidungsstrategie und ein Nichtfühlen. Und wenn das hilft nicht, wenn man dann da immer weiter draufhaut, sondern es hilft eigentlich nur, wenn man die Ursache der Depression wahrnimmt. Und wieder, das kann ein Missbrauch sein, das kann eine Verwahrlosung sein, als man sehr klein war. Ja, also wenn das Kind resigniert und abschaltet und das nicht mehr fühlt, dann macht das Depression. Und das ist sehr verbreitet. Und wenn wir wieder anfangen, das zu fühlen, also das Trauma zu fühlen, die Resignation zu fühlen und uns da wieder von oben nach unten durchfühlen und das wieder lebendig wird, dann ist auch die Depression nicht mehr da. die wird dann nicht mehr gebraucht. Oder ein sehr krasses Beispiel ist in dem Buch Das weiße Land der Seele. Olga, du hast vergessen, irgendwas mit K. Da beschreibt sie eine Depressionsheilung mit einer Schamanin und die konfrontiert sie so derart mit ihrem eigenen Schattenraum, mit ihrem Täter und mit dem, was da ist, so dass das ganze Ding sich auflöst. Also danach ist die Depression weg, weil sie halt mit ihrer Urgeschichte, die da dranhängt, konfrontiert war. Depression kann auch, also Depression hat meiner Meinung nach nicht nur einen Zweig, sondern das kann auch das eine Täterenergie sein, die das Kind immer wieder vorschiebt. Ja, das heißt, dahinter ist eine Machtstrategie. Meistens ist alles gleichzeitig, also ein tiefes Trauma mit einer schweren Resignation, dann ist es weggedrückt und dann hat man oft auch noch so eine Machtenergie, die diese Depression braucht, um andere, ja, um andere zu gängeln oder um dann übers Außen Dinge bewegen zu können. Das läuft Hand in Hand. Das ist jetzt für jemand, der depressiv ist, ein harter Tobak, es einfach nur so um die Ohren geklatscht zu bekommen, weil Depression tut einfach weh und es ist sehr, nicht fühlen ist irre schmerzhaft. Das ist schon fast ein Paradox, ja. Nicht fühlen ist gruselig, ist grausam. Manche fangen an zu ritzen, ja, bis sie wieder was fühlen. Hauptsache, sie fühlen wieder was. Also taub sein oder emotionale Lepra ist ein ganz, ganz leidvoller Zustand. Und Depressionen sind daher sehr ernst zu nehmen. Und man kann sie heilen. Es gibt auch, das ist illegal, aber der Stanislav Grof hat das mit Substanzen gearbeitet. Ne? Ist man an das Trauma rangekommen, weil die Substanzen diesen ganzen Schutzraum geöffnet hat und ist man damit in Kontakt gekommen, weil als Erwachsener kann man das gut überleben, als Säugling nicht. Und dann hat sich das offenbart und dann war das Ding durch. Also es ist die Schwierigkeit, dass wie kommt man durch den Schutz durch? Weil wenn man das als Säugling nur mit Abspaltung überlebt, dann weiß das innere System nicht, dass wenn ich es heute als Erwachsener fühle, dass ich es überlebe. Ist aber so. Ja. Und es geht dann gefühlt um Leben und Tod und da wollte man nicht nochmal vorbeigehen. Muss man aber, wenn man heilen möchte. Ich würde es immer mit einer sehr guten Begleitung machen, dass man da sich nicht so verliert. Also 10 Waschmaschinen alleine, gleichzeitig einen 10. Stock. Mm-mm. Mach mal nicht. Hilfe holen. Man ist tot und die Dinger sind rund. Die rollen immer wieder runter. Also das, nein, Hilfe holen. Ohne Hilfe hätte ich das damals auch nicht geschafft. Ich hätte nicht gewusst, wie es geht. Ich hätte gar keine Idee.
Piotr schreibt nochmal, das heißt, wenn sich etwas, zum Beispiel Ungemütliches, wiederholt, dann kann ich das als Indiz werten, dass etwas noch nicht wirklich oder nicht ganz in der Essenz gefühlt wurde. Ansonsten danke für die Antwort.
Genau, nicht ganz bis in die Essenz bejahend gefühlt wurde. Nur fühlen reicht nicht. Es braucht ein Ja dazu, ja, das ist ein Ja, ich will mich damit haben. Und was ich gerne mache oder was ich für, es ist ein Trick, der sehr gut funktioniert, damit man nicht immer nur den Schmerzkörper entlädt und wieder auflädt, sondern dass man so auf die andere Seite rutscht. Und das ist eigentlich die Grundfrage ist, wie geht's meinen Gefühlen mit mir? Wie geht's meinem inneren Kind mit mir damit, dass ich es fühle? Also nicht, wie geht's mir mit meinen Gefühlen und wie geht's mir mit meinem Kind? Das ist dann meistens Scheiße, sagt man ja nicht, ne? Entschuldigung. Sondern wie geht es den Raum mit mir? Ja, wenn ich etwas Schmerzhaftes fühle, dann den Raum fragen. Wie geht es diesem Anteil damit, dass der vor mir angenommen wird und dass der bei mir da sein darf und dass der sich mir offenbaren darf und ich Ja sage? Wie geht es dann dem Anteil von mir, dass ich den annehme? Und dann kriege ich, wenn ich da gar keine Antwort kriege, dann muss ich es immer mal wieder machen, bis da aus dem Raum was kommt. Und wenn ich von dem Raum wirklich eine Antwort kriege, der sagt mir ganz ehrlich, ob ich mich damit wirklich haben will oder ob ich das nur schnell fühle, damit es weggeht, das merkt der Teil sofort. Und wenn der sagt, oh, endlich, oder ah, ja, dann merkt man, okay, jetzt geht's dem Teil gut und dann geht's mir auch gut. Ne, weil mir geht's immer so, wie es meinen Anteilen mit mir geht, letztendlich. Und wenn es sich wirklich entspannt, dann ist die Geschichte fertig erlebt. Dann ist sie durch. Nur der Teil. Wir haben so viele abgespaltene Dinge. Und das Leben serviert uns sofort, was eben, also es serviert uns sowohl die abgespaltenen Teile als auch das, was nicht abgespalten ist. Also das Außen serviert uns, wie wir mit uns sind. Und wir kriegen permanent eine Gelegenheit, die Dinge anzunehmen, die noch nicht angenommen sind, und uns über die Dinge, die angenommen sind, zu erfreuen, weil der Spiegel ist genial. Der ist großartig, auch bei den schönen Sachen. Das bringt Spaß. Es wird dann auch mehr. Also wenn ich mir angucke, so wie ich vor 30 Jahren gelebt habe, uah, Grusel, und heute, lecker. Ja, meine Selbstliebe spiegelt sich im Außen. Die spiegelt sich. Wir hatten neulich einen Feier gemacht, 20-jährigen Hochzeitstag und 65. Geburtstag meines Mannes. Und da war sogar meine Familienmischpoke dabei, und die meinten dann irgendwann, oh Ellen, du wirst so geliebt. Ich so, Es spiegelt sich. Ja. Das zeigt sich dann im Außen. Also es ist nicht nur der Blödsinn, der einem gespiegelt wird, und der Schmerzhafte. Alles spiegelt sich.
Pietro schreibt, danke für den Depressionsexkurs.
Herzlich gerne.
Und Black Forest schreibt, ja geil, da passiert was. Letzte Woche Gespräche mit Gott 1 bis 3 von Neil Donald Walsh. Walsh gehört, da liefen zum Teil die Tränen.
Ja, und da hat er mehrere Male erwähnt, die Seelen wollen sich erkennen. Ja, also gerade Walsh schreibt immer wieder, die Seelen wollen sich erkennen. Also das, was ich bin, will sich hier erkennen. Und wenn die das wollen, scheinen sie es noch nicht zu können. Und die Voraussetzung, dass ich mein Selbst in mir erkennen kann, ist meiner Meinung nach bejahendes Fühlen. Weil dieses bejahende Fühlen macht diesen Spiegel blitzeblank. Ja, wenn ich bejahend fühle, dann offenbare ich mich vor mir selbst. Und wenn ich mich vor mir selbst offenbare, dann kann das Selbst sich in mir erkennen. Und wenn das immer wieder stattfindet, dann kann das Selbst sogar hier rein. Es kann richtig runter und danach wirklich alles durch mich unmittelbar erleben. Als vor ein paar, ich muss eben nachgucken, ich habe vergessen, ich habe es aufgeschrieben, das so reinkam, dann habe ich danach abgewaschen, und es fühlte sich an, als wenn ich das erste Mal in meinem Leben abwasche. Weil das ja selbst hat das erste Mal selber abgewaschen. War nicht mehr ein Film, ja, hat nicht mehr zugeguckt, hat durch mich abgewaschen. Und war heilfroh, dass Ellen wusste, wie es geht. Weil, das ging eine ganze Weile. So alle möglichen Sachen wurden nochmal richtig bewusst neu erlebt aus einer anderen Instanz heraus. Was für mich als Mensch völlig selbstverständlich war, aber nicht für mein Selbst, was es das erste Mal durch mich bewusst erlebt hat. Und dann hat es alles mögliche, also alle möglichen Wiederholungen. Ich dachte so, okay, es wird alles nochmal fühlen, einverstanden. Am liebsten auch nochmal Sängerin und Tänzerin, habe ich gesagt, tut mir leid, zu spät, bin zu alt. Schade. Dann musst du es irgendwie mich wieder jünger machen, dann kannst du das auch, aber es ist auch ein bisschen begrenzt. Klingt ein bisschen humorvoll, ist es auch. Ja, und da habe ich dann gemerkt, es ist so wertfrei, was es da durch mich erlebt. Ja, es war dem völlig wurscht, ob es wehtat, ob es Freude machte, ob es ekstatisch ist, ob es alles, sollte, es will alles direkt unmittelbar erleben. Und nicht mehr nur zu gucken. Es wäre wie, ich gucke alles bei YouTube an, ne? Nur als Filmchen. Dann weiß ich auch alles, hab's aber noch nie gemacht. Ich kann von YouTube-Filmen richtig toll drechseln. Habe aber noch nicht gedrechselt. Wenn ich dann da dran sitze, habe ich jetzt mal vor kurzem mal gemacht, also ich habe doch schon mal gedrechselt. Das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer. So, also so ähnlich kann man sich das vorstellen, wie das für das Selbst ist, wenn es wirklich inkarniert, dann macht es das selber. Oder wenn es eben als Beobachter da ist, dann ist es wirklich nur wie ein Film. Und ganz oft ist es so, dass das Selbst dann noch nicht mal mitbekommt, dass es die eigene Erscheinung ist. Ganz oft ist sogar eine Überheblichkeit da und. Also das ist sehr, teilweise sehr getrennt. Selbst wenn man erwacht ist.
Josef fragt, kannst du Trauma und neurogenes Zittern erklären?
Also Trauma ist eine Überlebensfunktion. Ich würde dazu nicht Strategie sagen. Es ist auch eine Strategie, aber unter Strategie versteht man ja irgendwie, dass man was mehr oder weniger bewusst macht. Also es ist eine Überlebensfunktion. Wenn Wasserschweine, wenn die geboren werden, von Krähen attackiert werden, dann überleben die das nicht. Die kriegen einen Herzinfarkt und sterben. Die können scheinbar nicht verdrängen. Wir als Menschen können verdrängen. Das heißt, wir können sehr schwierige Umstände dadurch überleben, dass wir das zur Seite schubsen aus unserem Bereich. Und das wird wie in die Zellen reingedrückt. Und was wir als Menschen verlieren, ist, dass wir das, was wir da reindrücken und quasi zwischenparken, dass wir es später wieder entladen. Ja, also dass wir es wieder rauslassen. Wenn zum Beispiel ein Hase, eine Gazelle oder irgendwie sowas angegriffen wird oder eine Maus oder wer auch immer, ja, und die können fliehen, das heißt, die können das überleben, dann stellen die sich hin und fangen erstmal an zu zittern, die schlottern. Das geht für ein paar Minuten. Und dahinter ist das wieder entladen, das heißt, das Trauma ist quasi verarbeitet, es ist wie verstoffwechselt. Wir Menschen werden beruhigt, wenn wir anfangen zu heulen oder zu zittern, dann kriegen wir eine Pille rein, dass das aufhört. Wir Menschen bräuchten zittern dürfen, schlottern dürfen nach einer schweren Erfahrung und eben warmherzige Mitmenschen, die einfach nur da sind und uns fühlen. Dann kann unsere Psyche das wieder ausheilen. Wenn das nicht stattfindet, dann wie gesagt, dann ist es geparkt, teilweise über Jahrzehnte. Und wenn ich jetzt in dieses Zittern reinkomme, dann gebe ich quasi den Nervenzellen und ich gebe meinem Zellsystem die Möglichkeit, es endlich zu verstoffwechseln. Also sowohl zu verarbeiten und auch meistens kommen dann die Erinnerungen wieder. Also mit dem Zittern bringe ich das in den Ausdruck oder bringe das in die Verstoffwechselung.
Black Forest schreibt, habe von einer medialen Person gesagt bekommen, dass mit 4 Jahren eine Alien-Entführung gewesen sein soll. Habe keinerlei Erinnerung daran. Wie kann man mehr Infos darüber bekommen?
Also, diese Alien-Entführungen sind oft nicht auf körperlicher, sondern auf astraler Ebene. Also wenn ich in dein Feld fühle, ne, dann fühlt sich das an, wie wenn das auf einer astralen Ebene war. Wie kriegst du da mehr Informationen? Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, mehr Informationen zu bekommen, weil eventuell kriegst du die Informationen, wenn du anfängst, ganz viel dich damit haben zu wollen. Also auch mit dieser Erfahrung, dass außerirdische oder andere Energieformen dich einmal entführen. Meistens entführen sie einen, weil sie neugierig sind und wissen wollen, wie was funktioniert. Und sie haben dich ja wieder zurückgelassen. Es sei denn, du hast das Gefühl, da ist ein Teil da geblieben. Egal, was da ist, ich würde an deiner Stelle das komplett bejahend, also die Erfahrung komplett bejahen und einverstanden darf gewesen sein. Kann sein, dass das deine Zellen dir dann die Informationen geben, die du brauchst, also dass du die von innen kriegst und nicht von außen.
MH schreibt, sind das auch Depressionen, wenn man sich einfach nur wegdrückt und schwer belastet fühlt, auch körperlich wie eine Last? Man weiß aber nicht, was das ist oder warum.
Also Definition Depression ist eigentlich ungefühlt. Und die Depression, dieser ungefühlte Zustand, hat verschiedene Symptome, unter anderem auch eine große Energielosigkeit, eine Antriebsschwäche. Das sind alles Symptome auch von Depressionen. Und jetzt habe ich deine Frage nicht in seiner Komplexität im Kopf. Du musst sie mir nochmal sagen.
Sind das auch Depressionen, wenn man sich einfach nur wegdrückt und schwer belastet fühlt, auch körperlich wie eine Last? Man weiß aber nicht, was das ist oder warum.
Ja, würde ich mit würde ich mit da reintun in den Topf. Weil oft weiß man nicht warum. Es ist halt einfach nur dumpf und schwer und wie, manchmal wie in Watte gepackt, manchmal taub, manchmal dunkel. Also ich habe meine Depression gehabt als junge Frau, da war alles schwarz-weiß. Ja, es gab gar keine Farbe mehr in meinem Leben. Also das war schon noch bunt, aber in meiner Erinnerung, wenn ich an irgendwas gedacht habe, das war alles schwarz-weiß. Also gefühlt war alles schwarz-weiß. Das ist auch eine Form von Depression gewesen. Also ich glaube, die Gesichter der Depression sind da durchaus vielfältig. Und rauskommt man aus diesen Zuständen darüber, dass man fühlt und zwar erstmal das Nichtfühlen fühlt. Ja, dass man diesen Zustand, dass der ist, wie er ist, egal wie, den erstmal bejahend wahrnimmt und annimmt. Und wenn du nichts fühlst, zum Beispiel, dann will das Nichtfühlen gefühlt werden. Und das kann sein, dass es 3 Stunden dauert, bis das dahinterliegende Gefühl sich zeigt. Aber wenn das Nichtfühlen oder dieses Taube oder was immer da gerade ist, ja, auch wenn es ein bisschen dissoziiert ist oder ist völlig egal, wenn das wahrgenommen wird und einfach nur sein darf, wie es ist, so wie es ist, dann entblättert sich das Schicht für Schicht. Also die darunter liegenden Gefühle und auch Themen kommen von alleine, wenn das, was da ist, so sein darf, wie es ist. Das heißt, wenn ich komplett im Nein mit mir bin und ich will mich auf keinen Fall so haben, dann will das da sein dürfen, dass ich im Nein mit mir bin und mich auf keinen Fall so haben möchte. Wenn das da sein darf und wahrgenommen wird, angenommen wird, dieses Nein, dann kommt meistens dahinter die Traurigkeit darüber, dass es ist, wie es ist. Und dann hat sich da schon was verändert. Ja, also es geht nicht darum, richtig zu sein, sondern es geht darum, dass das, was ist, da sein darf. Egal was. Und egal wie. Auf der Seinsebene, auf der Handlungsebene, da gilt das nicht so, weil wenn ich, wenn da, weiß ich habe mich geärgert und ich will jemanden rüber einschlagen, dann darf ich das fühlen und wollen, aber ich darf das nicht machen. Ja, auf der Handlungsebene ist da absolut no. Da gibt es ein Geschütz, ne? Ich kontrolliere den Raum, aber nicht meine Gefühle. Die dürfen da sein. Und alles, was es mit mir macht, ja, wenn ich erstmal voll in der ha im Hass bin, muss der auch da sein dürfen, aber die eigentliche Verletzung dahinter braucht mein Mitgefühl und nicht das Ausagieren von meiner Rache oder so. Das würde mich immer nur im Kreislauf halten. Weil ich dann ja nie fühle, was es wirklich mit mir macht, sondern immer nur im Ausagieren bin, um es nicht zu fühlen. Ja, Rache ist etwas, eine Strategie, um etwas nicht zu fühlen. Und es geht darum, es zu fühlen und sich damit haben zu wollen, egal was es ist. Ist nicht immer einfach. Meistens nicht einfach. Manchmal ist es einfach. Selten. So, mal von der Gewichtung hier, ne? Wenn man viel geübt hat, wird es leichter. Das ist das Einzige, was ich wirklich geübt habe. Ich bin eine unglaublich faule Sau und wirklich nicht diszipliniert. Aber da bin ich dran geblieben. Das Einzige, wo ich wirklich dran geblieben bin. Weil ich gemerkt habe, es ist die einzige Möglichkeit aus dem Leid raus. Für mich. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, aber ich habe noch keine andere gefunden, die wirklich funktioniert. Dies funktioniert. Selbstliebe funktioniert. Sich mit dem wirklich haben wollen, wirklich annehmen, wirklich immer mehr fühlen. Das, was gerade da ist. Dann kommt immer mehr Liebe in das System. Und es ist nicht, dass ich im Außen irgendwie dafür sorge, dass es mir gut geht. Ja, also ich muss jetzt nicht das beste Hotelzimmer buchen und dies und das und jenes, sondern mich fühlen. Und wenn es nicht so ist, wie ich es haben möchte, was so oft so ist, dass das da sein darf und es darf mich triggern und ich gehe mich fühlen. Ja, ich höre auf, mich vor meinen Gefühlen zu schützen. Und das mache ich so lange, bis meine Gefühle mich schützen. Weil meine Gefühle da sind und nicht mehr, weil ich mich vor ihnen versuche zu schützen. Das kippt halt dann irgendwann mal. Aber meistens versucht man sich vor seinen Gefühlen zu schützen. Und dann können die Gefühle einen nicht schützen.
Claudia fragt, magst du etwas zur Trauerbegleitung sagen? Wie kann ich durch mein Sein meine Mutter unterstützen? Was darf ich mir zutrauen?
Also die effektivste Trauerbegleitung ist, wenn das Gegenüber so sein darf, wie es gerade ist und man eigentlich nichts tut, nur da ist und fühlt. Die effektivste Trauerbegleitung ist wirklich mit, neues Wort, Gefühl. Den anderen fühlen, keine Ratschläge, kein Gelaber, da sein und fühlen. Den anderen fühlen, sich fühlen, präsent, den Dasein. Das ist das, was den höchsten Trost bietet, weil der andere dann so sein darf, wie er oder sie ist und ich einfach nur da bin und fühle, mitfühle. Das, ne, es geht jetzt nicht um mit Dramen, also mit in die Dramen absteigen, sondern Mitgefühl, einfach nur mit dem Zustand des anderen. Ja, wenn der andere Schmerz hat, weil jemand verloren, weiß ich, der Mann ist gestorben oder so. Und man einfach nur da ist und sagt, ja, ich bin da und ich verstehe das, dass es dir so weh tut und ich bin da. Und ich fühle dich mit deinem Schmerz. Und selber eben nicht in die Kuhle mit reingeht, weil da muss sie dich tragen, ja, sondern ja, darf da sein. Und wenn es dein eigener Schmerz ist, dann heult ihr halt zusammen. Aber wenn es der Schmerz des anderen ist und es gerade nicht dein Schmerz ist, nur da sein und mitfühlen. Und dann ist es wie eine Orientierung für den anderen, dass das im Schmerzsein okay ist und dass es so sein darf. Und dann können die Menschen sich manchmal auch richtig ausheulen und es darf so sein, wie es ist. Das macht meistens den höchsten Trost. Ein mitfühlendes, liebendes Herz.
Peter schreibt, wie werden sich bewegende Formen im Jetzt erfasst oder erlebt?
Wie werden sich bewegende Formen im Jetzt erfasst und erlebt? Mal reintunen, was er da genau mit meint. Also, jetzt müsst, also, ich kann, also diese Frage kann man so vielfältig verstehen, was damit gemeint ist. Es ist so, noch so ganz schlecht abgeklärt. Was meinst du mit jetzt? Was meinst du mit bewegenden Formen? So, also was ich erfahre, ne, so über den, dadurch, dass ich über das Fühlen in den erwachten Raum und in diese verschiedenen Ebenen reingekommen bin, merke ich eine Unmittelbarkeit. Also dass das Jetzt, das Sein, sich unmittelbar in der seiner Erscheinung erlebt. Und zwar eigentlich so unvoreingenommen, ungestört wie beim kleinen Kind. Da ist eine unmittelbare Neugierde, eine unmittelbare Freude, ein unmittelbares Erleben wollen. Und meiner Meinung nach erlebt sich das jetzt, das Sein dann in der Form so. In seiner Ursprungsebene, also wenn wir in die Nonnendualität gehen, ja, da ist nichts, da erlebt sich auch nichts, da findet nichts statt auf der Ebene, außer dass es aus dem Raum entspringt. Aber hier in der Seinsebene, also in der Erscheinungsebene, da würde ich sagen, wenn sich die Dinge bewegen, ich merke, da ist auch viel mit Freude gemeint. Also das Erleben selber macht eine unglaubliche Freude. Das ist ein Ausdehnen von Freude. Eigentlich ist ja das ganze Sein, eher, also dieses in der Erscheinungswelt sich zu erleben, ist ja völlig überflüssig. Weil wenn es das nicht geben würde, wird's keiner vermissen, man gibt es ja nicht. Und gleichzeitig dadurch, dass es das gibt, ist da ein das ist wirklich ein Funkenregen, das ist ein Sprühen, das ist ein Ausdehnen von Freude, das ist ein da passiert was, ja. Also wie die Wahrnehmung eines ganz kleinen Kindes. Ich weiß nicht, wenn du mal so einen Säugling anguckst, ja, der ist so, wow, wow, wow. Und ähnlich erlebt es das selbst auch, was da eben sich hier erfahren kann. Ich weiß nicht, ob ich dich beantwortet habe.
Black Forest schreibt, ich habe mir schon überlegt, ob es Sinn macht, ein Gerät zu bauen, das einen eine Geburt durchleben lässt. da die meisten Traumata durch die Geburt stammen.
Nee, also ob das Sinn macht, ja, wenn man halt jetzt die reine Geburt, das reine Geburtstrauma erarbeiten möchte, aber es ist nicht, das, nein, es geht mit der nach der Befruchtung, also der erste Moment, die Befruchtung ist noch eine lichtvolle Erfahrung, weil das befruchtete Ei leuchtet einmal kurz auf. Das heißt, unsere erste physische Erfahrung in einer Inkarnation ist lichtvoll. Und dann haben wir meistens noch einen Zwilling mit dabei oder manchmal auch Drillinge oder Vierlinge. Ich bin ein Fünfling. Und dann haben wir viele, also gerade die Menschen, die so den sich suchen, ja, also die sind seltenst alleine geboren, weil dieser Verlust des Mehrlings sorgt dafür, dass man im Prinzip anfängt, sich zu suchen oder den Zwilling zu suchen, den Drilling zu suchen, den Kontakt dieser Einheit, die damals in der sehr frühen Schwangerschaft war, wiederzufinden. Und das heißt, die Traumalast geht viel, viel früher los, nämlich meistens in den ersten Wochen der Schwangerschaft, wenn die Mama meist noch gar nicht weiß, dass sie ein Kind kriegt. Da ist oft schon der erste, was ich, die mitgekommen sind, ja, sind schon wieder abgehauen. Und dieses Verlassensein, das ballert richtig. Und wenn dann das Geburtstrauma, da sind wir eigentlich für ausgestattet, wenn das eine natürliche Geburt ist und die Nabelschnur dran bleibt, also man eine Lotusgeburt hat, dann ist das nicht so eine traumatische Last, weil wir wirklich von unserer Genetik und Epigenetik darauf ausgelagert sind. Natürlich sind die meisten Geburten leider sehr traumatisch, ganz besonders, wenn sie in Krankenhäusern stattgefunden haben. Also wenn du ein Gerät bauen möchtest, was das nachbildet, dann ist es für eine Traumaebene von Vorteil. Wobei es dann auch immer noch schwierig ist, die Leute dahin zu kriegen, dass sie wirklich dann auch den Raum fühlen. Aber wenn dir das gelingt, fein. Nur es geht halt viel früher los und nach der Geburt sind die Traumata dann oft auch sehr heftig. Also oft sind wir bei der Geburt schon in der Wiederholung. Aber wenn du Therapeut bist und wenn du Lust hast, auf der Ebene dich zu spezialisieren, warum nicht?
Black Forest schreibt,
Warte,
danke.
das ist, meine Antwort ist nicht fertig. Der entscheidende Punkt ist, wenn man jetzt so ein Gerät sich baut, um diese Trauma, also sagen wir mal, um die Situation in der Geburt nachzuerleben, der wichtigste Punkt ist anschließend, dass alles, was erlebt wurde, ins bejahende Fühlen kommt. Weil nur das zu erleben, macht noch nicht die Heilung. Jetzt.
Black Forest schreibt, danke für die Info, dass es auf der astralen Ebene war.
Okay, also so habe ich es wahrgenommen, ja. Physisch warst du nicht weg. Nee. Die sind ja auch, also die meisten Außerirdischen sind auf der Astralebene. Die werden manchmal auch wahrgenommen, aber ich habe noch keinen hier auf dieser Dimension gesehen. Also auf der nicht sichtbaren Ebene hatte ich schon oft Kontakt mit denen, aber auf dieser physischen Ebene habe ich noch keinen wahrgenommen. Also ich glaube, dass die meistens auf der Astralebene unterwegs sind. Und es gibt wahrscheinlich auch welche, die es auf der physischen Ebene machen. Aber es ist sehr selten. Und wenn ich da bei dir reinfühle, kriege ich immer nur Astralebene. Was auch reinballert, ne? Wird ja physisch erlebt. Also es wird wie physisch erlebt, weil wenn ich astral weg bin, da ist ja mein Bewusstsein und das ist dann ja da weg, auch wenn die Hülle da noch liegt. Also wird es von dem Bewusstsein wie physisch erlebt, vom Erleben. Wenn ich einen ganz, ganz, ganz intensiven Traum habe, dann ist das ja auch wie physisch. Selbst wenn der Körper da noch liegt.
Hiranya Kashipu schreibt, ich glaube, du kennst das Phänomen der sogenannten Vanished Twins oder auch frühen Verlusterfahrungen. Kannst du dazu etwas sagen?
Also diese ganz, ganz frühen Verlusterfahrungen lösen bei den Menschen sehr unterschiedliche Dinge aus. Wenn ich jetzt eine Aufstellung mache, wo quasi die Gebärmutter aufgestellt wird und man dann so, was ich, ein Kissen reinlegt für man selber und dann kommt, was ich, noch der Zwilling dazu, dann ist es ganz oft, dass die Leute spontan anfangen zu heulen, sobald der Zwilling da liegt. Ja, das ist so eine tiefe Erinnerung. Das passiert nicht unmittelbar bei jedem. Ja, es gibt auch, also mir war das eher zu viel. Also ich habe da nicht so diese schwere Verlusterfahrung, sondern es ist schon auch, aber mir war das eher zu viel. Und andere wiederum leiden wie Sau, dass der Zwilling weggegangen ist. Also es wird sehr unterschiedlich erlebt. Du bist auf die Verlusterfahrung, ne? Das hat sich bei mir im Leben oft wiederholt, dass ich Dinge verloren habe, aber eigentlich nicht verloren, sondern ich war oft ausgegrenzt. Ja, also ich bin sehr gemobbt worden und bin oft ausgegrenzt, also so weggelegt worden. Und dieses nicht mehr verbunden sein, das fand ich ganz schlimm. Also ich habe das immer ganz schwer ausgehalten, wenn ich nicht mich verbinden konnte. Aber ich habe es nicht so erlebt, der andere ist weg, sondern ich kann mich nicht verbinden. Und ich kenne aber auch viele Leute, die trauern so dem anderen hinterher, weil der weg ist. Ja, das habe ich anders erlebt. Sondern wenn ich mich nicht verbinden konnte, dann war ich so lost. Aber ich kenne das nicht so, der andere ist weg. Und bei anderen weiß ich, der ist weg, das geht gar nicht. Nicht, weil man sich nicht verbinden kann, sondern weil der andere weg ist. Ich glaube, sehr individuell. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt das beantwortet habe, was du wissen wolltest.
Hiranya Kashipu ergänzt noch, früh im Sinne von vorsprachlich oder vorgeburtlich.
Also ich habe jetzt von vorgeburtlich gesprochen. Ja, also von diesen ganz, 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 ganz frühen Erfahrungen im Mutterleib, also ganz früh, ersten 3, 4, 5 Wochen oder 2, 3, 4, 5 Wochen. Weil die ganze Erfahrungskette fängt unmittelbar nach der Befruchtung an, nicht erst nach der Geburt. Ja, also alles, was wir im Bauch der Mama erleben, also alles, was die Mama erlebt, erleben wir 1:1. Es gibt uns gar nicht als Individuum. Wir sind symbiotisch 1 mit Mama und alles, was Mama erlebt, ist mein Erleben. Und alles, was da auch noch stattfindet, ist auch mein Erleben. Also das, was Mama nicht mitkriegt, ne, was sie nicht fühlt, aber weiß ich, wenn der Zwilling weggeht oder so, ist auch mein Erleben. Also da ist echt viel. Jedes Hoch, jedes Tief der Mutter ist ein eigenes Erleben. Jedes Gewolltsein, jedes Ungewolltsein, jeder Konflikt, alles, ist alles das Erleben des Säuglings, also des Embryos, des Fötus. Und wir sind darauf vorbereitet, wir sind dem gewappnet. Es ist nicht so, jetzt darf die Mutter sich nicht mehr bewegen, sondern das gehört dazu. Was immer da ist. Und es passt zum karmischen oder zu den Lernaufgaben oder zum Karma oder was man auch Schicksal nennen kann. Oder es gehört da schon zu. Also es ist jetzt nichts falsch. Aber es wird alles erlebt. Unmittelbar.
Black Forest schreibt, meine Mutter hat mir gesagt, dass es ein Notkaiserschnitt war, weil wegen sehr großem Kopf im Geburtskanal stecken geblieben.
Dann könnte es sein, dass in deinem Leben ganz oft die Dinge, das funktioniert, wird enger, 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 es türmt sich, es geht nicht weiter und puff, kommt auf einmal von außen eine Lösung. Ja, weil ging nicht weiter, stecken geblieben, war zu groß und dann kommt da ein Schnitt und man holt dich anders raus. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass sich das immer wieder in deinem Leben wiederholt hat. Also bei meinem Sohn war das so, der war halt ein Notkaiserschnitt und ich kann sein Leben zugucken, wie sich immer wieder diese Sequenz, ja, da wird was eng und noch enger und dann kommt nicht weiter und dann ist da wohl plötzlich eine Lösung. So wie seine Geburt war. Kann gut sein, dass du das kennst. Und wenn dieses Muster sehr nervig ist, dann alles bejahend durchführen, dann kann es sich verändern, dann muss es nicht immer wiederholt werden. Aber sonst wiederholt sich die Sequenz, war ja so. Der Vorteil ist, man überlebt das jedes Mal. Also es gibt jedes Mal eine Lösung, weil man ist rausgekommen. Man wäre nicht rausgekommen, aber so ist man halt rausgekommen. Kannst du was damit anfangen?
Black Forest schreibt, oh ja, das kenne ich nur zu gut.
Ja, ist halt die Geburtssequenz. Und wenn du möchtest, dass sich das verändert, dann will das nicht rauskommen können, bejahend gefühlt werden. Das heißt, da wo es stecken geblieben ist und wo dann das nicht weitergeht, wenn das bejahend gefühlt wird, dann wird diese Kuppe da schwächer. Also das ist ja das, wo es eigentlich nicht weitergegangen wäre. Und das will bejahend gefühlt werden. Also das will da sein dürfen in deiner Gefühlswelt. Und dann kann sein, dass es nicht so staut, bevor da eine Lösung kommt. Weil jetzt wird sich's wahrscheinlich immer ordentlich stauen, bis dann doch eine Lösung kommt.
Josef fragt, hat Narzissmus mit Trauma zu tun? Und wenn ja, ist das heilbar?
Oh, also auf jeden Fall. Ja, Narzissmus kommt aus einer schweren, also wenn es ein pathologischer Narzissmus, kommt aus einer ganz schweren narzisstischen Kränkung. Und die ist oft schon ganz, ganz früh. Und Narzissmus in einer pathologischen Form ist deshalb schwer heilbar, weil der narzisstische Teil immer der Meinung ist, das Problem ist da draußen. Ja, also wenn ich einen wirklich pathologischen Narzissten habe, der nirgendwo eine Ebene hat, wo der in die Reflexion gehen kann und mitkriegt, ich habe hier ein Problem, dann ist es nicht heilbar, weil du brauchst irgendeine Instanz, die fähig ist, in die Eigenverantwortung zu gehen. Also die erkennen kann, ich habe hier ein Problem und nicht du bist mein Problem. Und dieses du bist mein Problem ist ja hier in dieser Gesellschaft ganz, ganz, ganz viel vertreten. Und das sind alles im Prinzip narzisstische Spitzen. Und je nachdem, wie tief es möglich ist, bei sich zu bleiben und das Problem in sich zu lösen, ist es heilbar. Wenn da keine Instanz ist in einem Menschen, die das reflektieren kann, womit soll man das dann heilen? Ja, das geht dann nicht. Also wenn die Verletzung zu schwer ist und das einfach zu doll ist, dann kriegen die das nicht hin. Weil das so das eigene Weltbild destabilisiert, was nicht ausgehalten werden kann, dass immer wieder, nein, du bist das Problem und löst das jetzt mal für mich. Das ist einfach das Problem dieser narzisstischen Kränkung. Und es gibt sowohl bei den sehr Angepassten als auch bei den, also wir haben eigentlich alle narzisstische Kränkungen. Und die narzisstischen Kränkungen erkennt man immer daran, dass wenn jemand einem was sagt, dass man innerlich hochgeht. Und je nachdem, wie gut man das verstoffwechseln kann, also wie gut man das zu sich nehmen kann, ist es halt heilbar oder auch nicht. Also es braucht eine Instanz, die in die Verantwortung gehen kann, sonst gibt's da keinen, der das heilt, also woran es sich heilen könnte. Und gibt viele Narzissten, die nicht heilbar sind. Aber das gilt nicht grundsätzlich. Narzissmus kann heilbar sein. Nicht einfach, aber geht. Wenn die Leute wirklich wollen. Also wenn sie eine Krankheitseinsicht haben, wenn die gar nicht da ist, womit willst du es machen? Ja, bei mir ist alles in Ordnung, ist alles bei dir. Wo will sich da was verändern?
Franziska fragt, ich war ein Plan-Kaiserschnitt. Gibt es da auch so eine Wiederholung?
Also der Plan-Kaiserschnitt und wahrscheinlich ohne Wehen, also wenn noch nicht mal Wehen da waren, dann ist das Problem bei den meisten, dass die ganz große Schwierigkeiten haben, durch enge Kanäle durchzukommen. Also wenn das mal eng wird, ja, dann fällt das System sofort in sich zusammen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe früher als Gesangslehrerin gearbeitet an der Jugendmusikschule. Und hatte dann eine Schülerin, die war sehr intelligent und auch, die konnte es auch gut lernen. Und wenn ich dann so dran geblieben bin, ja, so wirklich so energetisch dran, und hier so ein Stöckner, und dann plötzlich, war die dann nur am Heulen und fiel in sich zusammen. Ich so, was ist los? Bist du ein Kaiserschnitt? Ja! Dadurch, dass diese Geburts, also dass die Wehen nicht stattgefunden haben und dass es überhaupt gar keine Notwendigkeit gab, aus diesem zu eng werdenden Bauch rauszugehen und auch dieser Druck nicht da war, ist im Prinzip fehlt eine Druckstabilität. Ja, das heißt, immer wenn es ein bisschen schwieriger wird, dann fällt das System in sich zusammen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wahrscheinlich, weil wenn noch nicht mal Wehen da waren, dann hast du gar keinen Druck erlebt und bist von der einen Situation, also von der einen Dimension in die andere, ohne Übergang gekommen. Das ist nicht witzig. Also ich finde das eine ziemliche Katastrophe, was da die Medizin macht. Wenn man einem Schmetterling beim Schlüpfen hilft, kann er anschließend nicht fliegen. Es fehlt die Kraft. Ja, also das Kind, um seine Geburt zu betrügen, Notkaiserschnitt ist was anderes, aber das Kind, um seine Geburt zu betrügen, heißt, ich entziehe ihm eine Grundressource von Kraft. Ja, dass wirklich Wumms da ist, dass man richtig Power hat. Wenn dein Schicksal dir gnädig war, dann hat es dir anschließend sehr, sehr viele Hindernisse im Weg gestellt, sodass du später lernen musstest, dich durchzukämpfen. Wenn das Schicksal dir nicht gnädig war, dann heißt es für Helikoptereltern, die dir alles weggenommen haben, dann ist es noch schwieriger, wirklich durch Dinge durchzugehen. Also dieser Widerstand und diese, dass es schwierig ist am Anfang, das ist eine Initialzündung für uns von Kraft. Und wenn das jetzt nicht stattgefunden hat, dann will das auch erstmal bejahend angenommen werden. Und dann müsste man gucken, also da würde dann zum Beispiel so ein Geburtskanal-Dingster-Bumster, was er da bauen wollte, ja, was es so richtig schwierig macht, da durchzukommen, das würde helfen, dass du dich wirklich mit eigener Kraft durch ganz schwierige, enge Röhren durcharbeitest. Und es darf richtig scheiß schwer sein. Dann kriegst du Kraft. Wenn die Wiederholung ist, dass er wenig Kraft ist, ja. Aber wie gesagt, vielleicht war das Schicksal gnädig und hat dir anschließend ordentlich Steine in den Weg gelegt. Dann hast du daran Kraft entwickelt. Das meine ich ernst. Ja, hätte ich es nicht so schwer gehabt, hätte ich nicht die Power, die ich jetzt habe. Ich habe eine unglaubliche Power, weil so viel Scheiße passiert ist. Die habe ich aufgearbeitet. Jetzt ist die ganze Kraft, die ich zum Unterdrücken der Scheiße brauchte, alles da. Kann ich sie für mein Leben nutzen. Geil. Hätte ich sonst nicht. Wäre mir wahrscheinlich schon lange die Puste ausgegangen mit meinen 63 Jahren.
Ich lese noch einen letzten Kommentar vor.
Gerne.
Von Black Forest. Das war jetzt sehr wichtig. Es kommt oft vor, dass man irgendwo versteckt. Dann bekommt man zum Teil Panikattacken, die mir übel mitspielen. Eine Art Meltdown beim Asperger, den ich übrigens auch habe.
Ja, das kann, also die Asperger-Sachen, die passieren meistens durch was anderes, durch Dinge, die man den Kindern spritzt, die ihnen nicht gut tun. Sprich Impfung, die machen oft ganz, ganz viele Schwierigkeiten. Und das, ja, dieses immer wieder, das so anzuerkennen, dass es ist, wie es ist, kann wirklich helfen. Und das andere würde ich knallhart entgiften. Ja, raus mit dem Aluminium, raus mit dem Quecksilber. Ganz viel einfach Impfausleitung machen. Weil das macht oft diese anderen Symptome. Und sehr sensible Kinder und sehr sensible Menschen können mit diesen Adjuvanzen, Schadstoffen nicht gut umgehen. Ja, macht, also ich habe mehrere Impfschäden und das kann man ausleiten. Die meisten. Nicht alles.
Vielen Dank, liebe Ellen, für das Beantworten all unserer Fragen und auch für das Stellen all eurer Fragen und für den Abend hier zusammen. Es war wirklich sehr, sehr schön.
Ja, fand ich auch. Danke euch. Und wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann müsst ihr euch auf meiner Internetseite zurechtfinden. Das ist www.gefühlestellen.de und darüber erreicht man mich dann auch. Und da könnt ihr mir dann Ihr könnt mich löchern oder eine Online-Gruppe habe ich mittwochs oder montags. Gibt es eine Meditation mit so einem Durchsagen. Also man kann relativ gut mich erreichen und auch recht viel mich ausquetschen, wenn man das will. Gut, danke euch. Lasst es euch gut gehen. Ciao.